Also was habe ich gelernt daraus? Ich habe gelernt, dass ich mich bewusst einbase in den Tag, dass ich auf mich selber höre, dass ich weiß, dass ich 100% fokussiert bin, weil ich bewege mich als Spitzensportlerin beim Skifahren in einem absoluten Grenzbereich.
Frühstück mit Bier. Serviert mit Gösser Bier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute mit einer wunderhübschen sportlichen Dame gegenüber von uns.
Ein Wahnsinn, also ich kann mich fast gar nicht konzentrieren. Wir sitzen hier mit einem Gösser Bier, das reimt sich, und mit einem grünen Kaffee.
Ja. Nebenbei. Und mit einer Dame, die, ja, was soll ich sagen, so viele Titel hat, dass ich es überlesen muss. Doppelweltmeisterin im Super-G und der Abfahrt 2011 natürlich. Sie war aber auch Dancing-Star 2019. Sie ist Sängerin und die Schnapsdrossel, auch die Weintraube von The Masked Singer. Und sie ist Trägerin des goldenen Verdienstzeichens der Republik Österreich. Boah. Lis Görgel, grüß dich.
Grüß euch, hallo.
Hallo, hey, gefreut uns voll. Stoßen wir mal an mit unserem Gösser. Cheersy.
Ich mit dem Kaffee, wenn euch das passt.
Ja, das Gösser steht noch daneben.
Du warst ja jetzt eben gerade beim Masked Singer, der Pascal hat schon erwähnt, mit einem Weintraubenkostüm.
Ja.
Hat das gut zu dir gepasst?
Wieso habt ihr jetzt keinen Wein da eigentlich?
Bist du recht eine Weinliebhaberin?
Ich mag gern Wein, aber ich muss sagen, ich kenne mich nicht wirklich aus. Ich kann nur sagen, wenn er mir schmeckt, dann passt er für mich.
Also so mag ich einen Wein am liebsten.
Ich kenne mich da gar nicht aus. Also da,
und umso mehr man trinkt, umso besser schmeckt er meistens, gell?
Kommt drauf an, beim Roten wird es dann irgendwann einmal so pelzig im Mund, kommt man vor, und das dann stimmt. Ist Ende.
Ja. Da muss
Ende
dann,
Gelände.
Da muss man dann wieder auf ein Bier umsteigen. Bier auf Wein, lass es sein.
Das Wein auf Bier, das gönne ich mir.
Ja, geht auch, ja.
Oder auf Gin Tonic.
Stimmt, mag ich auch gern.
Da bleibt man munter.
Lis, wie war das? Hast du das aussuchen dürfen, das Kostüm bei der Masked Singer? Oder hast du gesagt, hey, bitte, ich brauche Weintrauben? Oder haben die, oder haben die gesagt, du bist die ideale Weintraube? Wie war denn das?
Eine Kombination von allem, was du gerade gesagt hast. Also es waren glaube ich, noch drei Kostüme übrig. Und die Weintraube habe ich total lieb gefunden, gleich von Anfang an. Und da habe ich mich gleich gesehen und habe mir gedacht, das passt. Und das nehme ich. Ja.
Das Witzige ist ja, ich habe mir es angeschaut von Anfang an. Und hab das erste Mal singen gehört und hab zu meiner Freundin gesagt, Lis Görgel.
Nein.
Aber ja, sofort. Aber mir war quasi auch, also ich hab das auch ein wenig selektiv ausgewählt, weil ich hab gewusst, du singst. Ich hab gewusst, du bist nicht mehr aktive Skifahrerin. Das heißt, du hast Zeit, um so ein Format zu machen. Und ich hab gewusst, die kommen nicht an dir vorbei. Also ich hab gewusst, ich hab schon gewusst, bevor ich den Masked Singer Austria das erste Mal gesehen habe, habe ich schon gewusst, du musst da dabei sein, weil du bist prädestiniert für das Format. Also es gibt einfach keinen, der da besser reinpasst wie du.
Ja, darum, danke, das ist lieb. Aber ich war bei der ersten Staffel war ich nicht dabei.
Ja.
Und
aber darum war es mir klar, dass du bei der zweiten dabei sein musst.
Ja, aber sie haben mich ja dann für The Masked Singer Hausparty gefragt. Das war ja, wie Corona, der erste Lockdown irgendwie losgegangen ist. Da haben sie sich irgendwie spontan was überlegt. Und da habe ich mitgemacht und das habe ich auch gewungen. Und jetzt haben mich einige nicht auf der Liste gehabt. Also die Sasa hat zum Beispiel dann zu mir gesagt, du, ich habe die Listen gemacht und ich habe von vornherein alle, die bei der Masked Singer Hausparty mitgemacht haben, habe ich gleich runtergestrichen.
Sehr klar.
Dass die einfach nicht nochmal kommen. Und ja, mein großes Ziel war, dass man mich eben nicht gleich erkennt. Und deshalb war ja die Songauswahl recht schwierig. Ich habe, weiß nicht, über 70 Songs oder auch 100 Songs, so Gesangsproben eingeschickt, so schnell mit dem Handy aufgenommen, a cappella. Und so habe ich mich halt herangetastet. Und dann sind halt die Songs rausgekommen, die ich mir im Endeffekt ausgesucht habe. Bin dann aber im Zuge des Vocal Coachings draufgekommen, hoppala. Die Songs sind zwar, kennt man und klingen gar nicht so schwer, aber um die wirklich gut zu singen, sind es gar nicht so leicht gewesen. Also zum Beispiel Schöner fremder Mann von der Katharina Valente, die ist einfach eine Weltsängerin. Und dass das dann halbwegs so klingt,
ja,
war schon eine Challenge.
Unter der Masken, ich meine jetzt einmal ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber sind sie da wirklich unter der Masken live an dem Tag am Studio,
ja,
auf der Bühne? Oder wird das vorher aufgezeichnet und da gespielt?
Nein, das ist alles live und in dem Moment, wo es losgeht, geht's los. Und wir haben ein In-Ear,
ja,
also, und ein,
ja,
Headset.
Klar, ja.
Und die Masken halt drüber. Und das war schon eine Herausforderung, vor allem, wenn du performst auch noch. Ich habe zum Beispiel bei Little Party, wo ich an der Pole-Stange getanzt habe.
Voll Gas
da
geben.
Da wollte ich eigentlich viel mehr noch Gas geben und viel mehr tanzen, aber ich habe keine Luft mehr gehabt zum Singen. Das habe ich geprobt mit dem Choreografen und am Anfang probst du das noch ohne Gesang, nur mit der Musik runterspielen und dann bin ich voll abgegangen. Und dann habe ich aber dazu singen müssen und dann habe ich einfach gesehen, ich muss mich so einteilen, dass ich da noch eine Stimme habe.
Das denke ich mir.
Das war echt, also alle Achtung an alle, die live singen und dazu tanzen, Britney Spears etc. Ja, man weiß eh nicht, was
Marathon,
da noch...
Marathon-Geschichte bei dir, ja.
Wahnsinn, was, weiß man jetzt auch nicht, was da alles mitrennt beim Konzert, aber trotzdem, das ist echt heftig.
Aber vor allem du hast ja eine Grundkondi wie kaum wer in dieser Sendung wahrscheinlich.
Mittlerweile also, nimmer.
Du müsstest ja da, durchspazieren, denke ich mir. Aber ich denke mir, also ich würde ersticken unter dem Kostüm. Ich tue mir bei der FFP2-Maske schon schwer und du hast ein Weintraubenkostüm über den Kopf.
Ja, wobei, man muss ehrlicherweise sagen, mein Kopf war nicht so schwer. Und also das hat sich eh gut angefühlt. Also da hat es, glaube ich, sogar noch andere Kostüme gegeben. Die pelzigen Kostüme sind, glaube ich, dichter gewesen und einfach auch noch weniger Zirkulation. Mhm. Also das muss man schon sagen. Da hat es schon kleine Unterschiede gegeben.
Du hast ja deine Gesangskarriere begonnen mit You're the Hero. Bei der Eröffnungsfeier der WM in Garmisch-Partenkirchen hast du gesungen und hast einen Tag drauf gleich die Goldene gewonnen im Super-G. Das war ja absoluter Wahnsinn. War das quasi gleich das gute Omen für die Gesangskarriere?
Du, das weiß ich nicht. Das hat sich damals angeboten. Die haben mich gefragt und ich habe sofort ja gesagt, weil ich einfach immer schon gern auf der Bühne gestanden bin, schon als Kind von dem geträumt habe auch. Und mir das immer getaugt hat, immer MTV geschaut und tanzen und singen. Und ich habe die Welt, diese Szene einfach sehr bewundert. Und ich liebe einfach auch Konzerte. Ich kann mich erinnern, ich war als Jugendliche oft bei den sehr Hartbradler, wenn die gespielt haben. Ich finde das einfach echt cool. Oder mein Bruder bzw. dessen Freund war bei so einer Schülerband dabei. Da war ich immer wieder auch, die haben so eine Grunge-Band gehabt. Also das hat mich total interessiert, immer die Szene. Und wie das dann gekommen ist, also ich habe auch selber immer im Chor gesungen in der Schule und also in der Unterstufe und in der Oberstufe, auch bei Hochzeiten und so. Und wie das Angebot gekommen ist oder die mich gefragt haben, habe ich sofort ja gesagt. Und weil es mir einfach so ein Herzensding für mich war und ich habe da jetzt auch gar nicht Sorge gehabt, dass ich mich da irgendwie hinder oder irgendwie begrenzt für mein Rennen am nächsten Tag, sondern es war ganz klar, gut durchorganisiert. Der Soundcheck für die Eröffnung war damals einfach zeitgerecht. Es war echt alles gut geplant. Und dann war das schon machbar.
Mhm.
Ja.
Und du kommst mir ja vor, du fährst besser Ski wie er, singst besser wie er.
Wie wer?
Bist du ja eigentlich quasi jetzt die weibliche Hansi Hinterseherin aus Österreich.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe nicht so viele Männer wie der Hansi Frauen, die am verehren.
Und deine Schuhmode ist nicht ganz so außergewöhnlich.
Genau, oder? Also da muss ich an meinem Marken, an meinem Branding muss ich noch arbeiten.
Aber war das irgendwie klar für dich, dass du sagst, nach der Skikarriere mache ich eindeutig was mit Singen? Hast du das dann, weil du sagst, dass du Kleine hast schon davon geträumt, hast du das während der Skizeit schon gewusst? Das wird das Ding, was ich danach mache.
Bist du schon ein bisschen eine Entertainerin? Das merkt man schon. Du warst ja irgendwo, hast du dann auch gleich bei Supertalent mitgemacht, 2018, und hast einfach nichts geschissen und gesagt, du machst einfach mit bei diesen Shows.
Genau, Supertalent war so, dass die mich gefragt haben. Also, okay. Ich habe mich nicht selber aktiv beworben und ich habe mir gedacht, warum eigentlich nicht? Und ich muss schon ehrlicherweise sagen, ich habe mir gedacht, die werden diese Thematik, Skifahrerin, Weltmeisterin, singt. Also, dass das eigentlich schon ein bisschen eine eigene Geschichte ist und eine Besonderheit, haben wir auch, die werden es definitiv mehr pushen, diese Tatsache. Also so quasi Talent trifft Talent. Und das ist aber in dem Fall überhaupt nicht passiert und die Geschichte ist auch definitiv für mich nicht so gut ausgegangen. Die Gründe mögen, was weiß ich, keine Ahnung. Ich habe ehrlicherweise den Vertrag, den ich vorgelegt gekriegt habe, kurz bevor die Sendung losgegangen ist, unterschrieben und da waren einige Klauseln, die ich ausgestrichen habe. Also das war ein 60-Seiten-Vertrag, das muss man einmal an der Stelle sagen. Und ich bin...
Haben Sie einfach auch nicht so gut darstellen lassen?
Das weiß ich nicht, das glaube ich jetzt nicht, aber ich bin zumindest wahrscheinlich einfach uninteressant für die gewesen, vor allem in dieser Konstellation dann. Und wenn der... wenn der Dieter Bohlen sagt, er sieht in mir keine Sängerin, dann ist immer die Frage, okay, das nehme ich total an, mhm. die Kritik. Die Frage ist aber, was sieht er in mir? Also was will er sehen? Und, mhm. und ich bin ja, ich bin ich und ich mache meine Art von Musik. Und ich bin sicher kein blondes Püppchen, das irgendein mhm. Disco-Zeugs macht, sondern ich mache halt meine Sachen. Und da, glaube ich, gibt es durchaus für mich eine Nische oder einen Bereich, wo ich sehr gut wirken kann und coole Sachen machen kann. Und das mache ich. Und da lasse ich mich jetzt eigentlich auch nicht abbringen. Genau.
Und du hast uns erzählt, dein Freund ist auch Sänger, hauptberuflicher. Das heißt, hat sich das dann natürlich auch ergeben aus dem Privatleben heraus, dass du quasi aus die Musik, also man sagt ja das Umfeld, man wird zu dem Umfeld, mit dem man sich umgibt, hast dann mit ihm quasi auch einen Gesangslehrer an der Seite gehabt oder wie war das? Habt ihr da dann schon Duets gesungen und du hast gesagt, okay, jetzt gehe ich nach der Skikarriere die Gesangskarriere an?
Ich muss sagen, das ist ähnlich wie bei allem anderen in meinem Leben. Beim Skifahren war es auch so, dass das meine Familie nicht gepusht hat, wobei meine Mama, Traudelhecher, eine grandiose Skifahrerin war, aber die hat mich mir selbst überlassen. Das heißt, das ist aus freien Stücken entstanden, also ich bin da in keiner Richtung irgendwie forciert worden. Und beim Chris ist es ähnlich. Der Chris ist ein grandioser Musiker, also ein super Gitarrist, Komponist, Produzent, beschäftigt sich seit 35, fast 40 Jahren mit Musik und kennt sich wirklich gut aus. Aber da war es auch so, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte was machen, hilf mir. Und also die Initiative ist ganz klar von mir gekommen und er hat sich wahrscheinlich auch am Anfang gedacht, super, die nächste Sportlerin, die unbedingt Musik machen möchte. Aber es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass das schon Sinn macht und dass sich das bei mir auch ausgeht. Und dass ich auch live singen kann und dass ich beim Servus TV, ich habe ja meinen ersten Auftritt bei meiner Abschlusspressekonferenz gehabt im ORF und habe da live gespielt. Und das war das erste Mal sozusagen. Und dann gleich am Abend haben wir live gespielt mit In Ear beim Servus TV und ich weiß, was die Fernsehen, die sind immer hörgleich, ob der Ton, ob das eh passt. Und das hat gut funktioniert. Gibt es auch ein Video auf YouTube. Also ich glaube, da brauche ich mich nicht verstecken. Und ich singe einfach gern live. Ja. Ich singe überhaupt gern. Und er hat das auch gesehen, dass das absolut passt. Und ich merke auch, dass ich mich einfach weiterentwickle. Jetzt das letzte Musikvideo, das haben wir in 4 Stunden gedreht. Und ich habe von Anfang an einfach performt und funktioniert und das abgeliefert, was ich halt wollte. Und, und ich merke einfach, wenn ich mit den richtigen Leuten zusammenarbeite, dann kommt da echt viel außer. Es ist schon immer die Frage des Umfelds und was das Umfeld in einem selber mobilisieren kann. Und ich freue mich drüber, weil ich bin ja generell der Meinung, dass jeder Mensch sich selbst massiv unterschätzt. Und ich bin ein Mensch, der A, freiheitsliebend ist und B, sie ist sicher nicht vom Umfeld irgendwie was sagen lassen.
Weil nicht mal von Dieter Bohlen, ne?
Ja, bitte.
Ja, ist geil. Ja.
Im Gegenteil, aber der muss ja auch sagen, was er so zum Sagen hat. Klar, das passt so. Ja.
Ist ja auch Show.
Ja.
Und ist es vielleicht eine Parallele zum Sport, dass du liefern musst zu einem gewissen Zeitpunkt und das deswegen auch gelernt hast vom Sport?
Dass ich es gelernt habe und dass das auch reizvoll ist für mich. Ja. Genau um das geht es ja.
Also es heißt einfach jetzt die nächsten 3 Minuten zählen oder beim Rennen halt, weiß nicht, sonst 2, was immer.
Genau.
Du musst also abliefern.
Ich mag einfach intensiv leben. Mhm. Und wenn ich eine Aufgabe habe und wenn ich mich da vorbereite und das gescheit machen möchte oder auch mache und das funktioniert, dann nachher wäre ich riesen Gaudi mit dem Produkt oder mit dem Ergebnis. Und ich weiß einfach, ich habe das Beste gemacht und gespür mich und hau mich einfach rein. Ich finde das einfach wichtig. Ich mag keine halben Sachen, die ich noch nie mögen.
Wenn man so wie du an eine Sache rangeht, wie du ans Skifahren damals, nämlich 100% bis zum Weltmeistertitel, bis zur Olympia und da Vollgas gibt, das wirst du ja nicht von heil auf morgen abschalten. Du wirst ja wahrscheinlich mit der Einstellung, mit dem Wissen, mit der Erfahrung ja ob jetzt dann alle deine Dinge rangehen, oder? Nicht nur Musik, sondern in allem, was du im Leben hast. Ein schönes Haus hast du gebaut. Du wirst wahrscheinlich mit allem, mit der Disziplin und mit der Straightheit
und
rangehen.
Ausdauer vor allem, dass du nicht aufgibst, oder?
Genau, also es sind sicher viele Tugenden, die man im Zuge eines Sportlerlebens lernt. Das ist auch Teil meiner, ich mache ja auch Vorträge und Workshops und versuche das auch weiterzugeben. Und aber auch klar machen, dass man das alles lernen kann. Also ich mag das überhaupt nicht, dass man sagt, ja, also dass man so in die Opferrolle geht. Das habe ich auch früher gehabt.
So, du meinst talentmäßig, dass entweder nein, wer Talent hat oder nicht, sondern dass man alles lernen kann, oder wie?
Ich glaube, es ist immer eine Frage des Mindsets. Und es gibt Menschen, die haben ein Riesentalent und machen nichts draus. Mhm. Und es gibt Menschen, die haben überhaupt kein Talent, aber hackeln so, dass auch was wird draus. Und im Idealfall ist es halt so, du hast Talent und arbeitest dafür.
Man sagt ja, Fleiß schlägt Talent. So.
Genau, aber das ist eigentlich wurscht. Es geht immer darum, dass man weiß, was man will, was man kann, was man möchte, was einem glücklich macht und dass man das dann verfolgt. Und dass man sich aber nicht hinstellt und sagt, nein, das kann ich nicht, oder nein, der sagt, nein, das geht nicht. Das finde ich nicht gut, weil am Ende des Tages, wenn du von der Erde gehst, geht es nur um das, was du selber aus dem Leben gemacht hast oder wie du gelebt hast, ob du happy bist damit und sagen kannst, ja, es war cool, oder ob du einige Dinge vielleicht bereust.
Aber das merkt man auch, finde ich, beim Skifahren, weil da hast du ja 3 Kreuzbandrisse gehabt, ja, und trotzdem immer weiter gemacht. Und
ja, also das war ja, ich bin ja da sehr früh mit dem konfrontiert
aber
worden.
Aber hast du das damals schon gewusst in dem Alter, so, auch für dich selbst, weil du sagst, deine Mama hat dich nicht gepusht, die haben dich da nicht hineingedrängt oder so. Hast du als Junge, 14, 15, 16, da schon gewusst, was du willst und das durchgezogen? War das damals schon, dass du gesagt hast, ich sehe mich auf dem Olympiatreppchen, ich sehe mich auf dem Weltmeistertreppchen ganz oben? Oder?
Nein. Ich habe mit 10 gesagt, ich möchte Skirennläuferin werden und bin in die Skihauptschule nach Schladming gegangen, habe mit einem Ach und Krach, mit einem 4er die Aufnahmeprüfung im Skifahren geschafft und war nach 3 Monaten die Beste im Skifahren in der Klasse. Und warum war das so? Weil ich habe zuerst einen extremen Trainingsrückstand gehabt, ich habe 10 Jahre alte Ski gehabt, ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen, also wir haben nicht viel Geld gehabt daheim und ich bin halt die Ski von meinen Brüdern gefahren. Weiß ich noch genau, Fischer RC4. Kleine Werbung am Rande, ja. Wobei ich bin ja Head-Pilotin seit mittlerweile, sind schon 15 Jahre, glaube ich, bald. Aber ich habe einfach so eine Leidenschaft und Begeisterung für den Sport allgemein, für Bewegung, für Turnen und natürlich für Skifahren gehabt. Und ich bin mit 2 Brüdern aufgewachsen, 2 ältere. Das heißt, ich habe alles mitgekriegt. Und
bist du also
bin
eigentlich schon gepusht worden, aber im Konkurrenzkampf mit den Brüdern?
Ja, oder einfach, ich bin einfach robust aufgewachsen, sagen wir mal so. Mir ist nichts geschenkt worden. Und dann war ich da in der Schule und ich habe, mir ist das Herz aufgegangen. Wir haben einen Tennisplatz gleich daneben gehabt. Das habe ja ich daheim nicht gehabt. Das war ja alles was Besonderes für mich. Und ich habe einen Fußballplatz war daneben, eine Leichtathletikbahn, ein Schwimmbad im Internat und dann eben noch dieses professionelle Training. Ein Trainer, der mit uns trainiert und uns sagt, was wir tun sollen. Und das war, ich habe das alles aufgesaugt und vor allem das Skitraining dann, weil ich das erste Mal so wirklich ein geschultes Techniktraining gehabt habe. Und ich hab, wie gesagt, das so aufgesaugt und extrem schnell gelernt. Und das ist ja klar, wenn du wenig im Vorfeld zwar breit aufgestellt bist, ich war motorisch, glaube ich, sehr geschickt, aber wenn du noch nicht viel Input und noch nicht viel Techniktraining in deinem Leben gehabt hast und dann kriegst du die richtigen Inhalte, dann marschierst du natürlich sofort durch.
Sehr klar.
Wenn du davor schon, ich habe eine Klassenkollegin von mir, die hat schon Gletschertraining gemacht und ist sehr forciert und gefördert worden, schon bevor sie in der Skihauptschule war. Die war dann schon recht gut entwickelt.
Der hat sich nicht mehr viel sagen lassen oder
nein, der hat natürlich nicht so große, der hat sich auch gut weiterentwickelt, aber er hat nicht so große Steps gemacht, also wie ich jetzt in dem Fall. Also war das so, ich bin mit 10, ich bin dann eben die Klassenbeste gewesen und das war die nächsten 4 Jahre, habe ich alles gewonnen, was du dir vorstellen kannst. Ich war inoffizielle Weltmeisterin. Ich habe Tagesbestzeiten gefahren, ich war schneller wie die Buben. Und es hat geheißen, wenn ich nicht so weiter tue, bin ich mit 15, 16 im Weltcup. Und bin die neue Bröll oder was auch immer. Und dann habe ich mir mit 15 das erste Mal das Kreuzband gerissen beim 6. FIS-Rennen. Obwohl ich da war, ich, nach dem ersten Lauf war ich 15. im Slalom und am nächsten Lauf hätte ich als Erste fahren dürfen. Ich bin mit Startnummer irgendwas über 60 gefahren, war 15. Und dann hätte ich, wie gesagt, als Erste fahren dürfen. Und das Wahnsinn. Ist eine Riesenchance, was du da noch gut machen kannst. Mhm. Aber im Ziel beim Abschwingen habe ich mir das Kreuzband gerissen.
Beim Abschwingen.
Und dann war das einmal vorbei. Und dann habe ich aber gespielt.
Hast du das gleich gewusst in dem Moment?
Nein, aber ich habe dann gleich gleich mit dem Trainer geredet, ich möchte zum besten Arzt, weil das war mir einfach wichtig. Dann bin ich gleich zum Schenk. Da hat man gewusst, zu dem Zeitpunkt, der ist da Spezialist, was Kreuzbandel betrifft. Genau, und dann, und ich habe sofort gespürt, na, das wird wieder. Ich mache da klar weiter. Mhm. Und ein Jahr drauf, ein Jahr und ein paar Tage.
Ein Jahr, weißt du, ein Jahr, das klingt jetzt in der Sportlerkarriere im Nachhinein so wenig, aber ein Jahr voll durchbeißen, mit einem Hin- und Kreuzbandel wieder von vorne anfangen, mit dem Ausdauertraining wieder alles aufbauen, das ist ja schon ein gescheiter langer Zeitraum, muss man sagen. Ein Jahr ist verdammt lang.
Ja, das war lang. Und dann habe ich mir wieder das Kreuzbandel gerissen. Und dann bin ich wieder im Schnee gesessen, da habe ich es mir selber abgedruckt. Beim Fahren hat es mich hinten reingedruckt bei einer Welle.
Das auf derselben Seite, oder?
Ja. Dasselbe. Und dann habe ich gespürt, habe ich gedacht, so, ist das Skifahren das Falsche für mich? Oder was sagt man das?
Was heißt sehr das? Klar. Das glaube ich.
Aber dann habe ich sofort für mich innerlich gespürt, nein, das passt. Und dann habe ich weitergemacht. Und dann habe ich mich wieder zurückgekämpft, bin ich dann auch. Ich habe 2 Jahre verloren im Prinzip, aber ich war dann wieder gleich einmal vorne dabei, Europacup, und habe meine Einsätze gekriegt und habe den Anschluss wieder super gefunden. Und dann Junioren-WM, Bronze gemacht und so weiter, war eigentlich immer top vorne dabei, habe zu den Besten gezählt und dann mit 20 bei der letzten Möglichkeit Junioren-WM wieder das Kreuzbandel gerissen.
Wieder dasselbe?
Nein, das andere.
Das andere.
Da denkt man sich echt, was heißt das, was sagt mir das Leben?
Ja, und ich habe natürlich meine Lehren gezogen und das hat uns dazu geführt, dass ich ab dem Zeitpunkt die nächsten 16 Jahre keine Verletzung mehr gehabt habe.
Was waren die Lehren?
Die Lehren waren, dass ich auf mich hören muss, dass ich nicht mache, was andere sagen, sondern dass ich auf mein Körpergefühl höre. Ich habe schon ein bisschen an dem ersten Tag, wo die Kreuzbandverletzung passiert ist, habe ich ein komisches Gefühl gehabt.
Mhm.
Schon in der Früh. Es war ganz schräg.
Mhm.
Das heißt, was hättest du dann gemacht, wenn du das Gefühl später nochmal bekommen hättest, gar nicht zum Rennen angetreten?
Oder? Wahrscheinlich. Oder ich hätte einfach ganz besonders bewusst mich aufgewärmt, hätte geschaut, was ist los, war da in mich gegangen. Ich tue ja seitdem, also ich habe ja da viel ausprobiert. Und was mir extrem hilft nach wie vor, ist Meditieren. Und mich einbasen für den Tag. Und
Wie schaut das aus?
Ich sitze mich in der Früh hin und mache die Augen zur Pause, dass mich keiner stört und brauche auch keine Musik oder so und gehe einfach in mich. Und wenn ich schwierig reinkomme, mache ich ein paar Atemübungen und dann sammle ich mich einfach und gehe in mich und krieg ein Gefühl für mich selber und rede mit mir selber.
Was passiert da in dir? Kannst du das ein bisschen beschreiben? Gehst du an einen Ort? Oder?
Nein, gar nicht. Ich spüre in mir drinnen so ein Lächeln. Das ist ganz interessant. Das fühlt sich gut an.
Wie lange dauert das?
Du, wenn ich Lust habe, also wenn ich nicht viel Zeit habe, mache ich es vielleicht nur 5 Minuten. Und wenn ich mehr Zeit habe, bis zu einer halben Stunde.
Aber so richtig bewusst in dich hören.
Genau. Und
jeden,
mit mir
Tag?
Ja. Und mit mir selber Kontakt aufnehmen. Also mit so meinem inneren Bauchgefühl oder was auch immer. Das kann man ja, gibt es ja unterschiedlichste Bezeichnungen. Also was habe ich gelernt daraus? Ich habe gelernt, dass ich mich bewusst einbase in den Tag, dass ich auf mich selber höre, dass ich weiß, dass ich 100% fokussiert bin, weil ich bewege mich als Spitzensportlerin beim Skifahren in einem absoluten Grenzbereich. Das ist ja was man sich auch immer wieder bewusst machen muss. Mhm. Man glaubt, wenn man so gut drauf ist, das geht eh alles, macht Spaß, easy cheesy, da wedle ich halt da einmal runter und fahre halt mal rennen. So ist das nicht.
Mhm.
Und dass auch Ablenkungen, und da sprich ich jetzt gerade die neue Generation auch ein bisschen kritisch an, Handy zum Beispiel. Mhm. Du glaubst ja gar nicht, wie viel Aufmerksamkeit und Fokussierung das rauben kann und man merkt es nicht einmal. Das passiert einfach so nebenbei. Du
bist plötzlich mit 2 Stunden am Handy und du checkst es gar nicht.
Das ist ja Sucht eigentlich ein bisschen.
Ja, aber wenn ich jetzt beim Training bin, beim Skitraining, ich habe zum Beispiel das dann immer so gemacht. Erstens habe ich mich in der Früh gut aufgewärmt, dann bin ich mal Schule gefahren, ich bin ja staatlich geprüfte Skilehrerin und da habe ich einfach gelernt, was es für Tools gibt, damit man sich einmal ein gutes Gefühl aufbaut für den Ski.
Mhm.
Und du machst ja beim Schuleschwung machst ja dieselben Fehler wie beim Rennschwung. Ist ja genau dasselbe im Prinzip. Das ist ja ganz spannend.
Ja.
Und da kannst du dich immer wieder selber gleich korrigieren. Das heißt, ich habe immer so ein Ritual gehabt, wie ich mich gut eingroove, auf die Schneeverhältnisse einstelle, etc. Material vielleicht nur schauen, ob es heute zu aggressiv ist, dann nehme ich ein bisschen runter. Das ist auch ein Thema. Wenn du ein aggressives Material fährst, dann ist natürlich die Verletzungsgefahr viel größer. Mhm. Das heißt, man muss da ganz subtil oder ganz feinfühlig mit dem diesen Themen umgehen. Genau. Und dann, jetzt habe ich wieder den Faden verloren.
Was du daraus gelernt hast, nach die drei Kreuzbandl, also was die Learnings waren?
Ritual beim Aufwärmen.
Genau, und dann, sprich Handy, ich habe das Handy nie dabei gehabt beim Skifahren, weil ich allein die Zeit, wenn ich mit dem Lift, also wenn ich abschwinge beim Trainingslauf, brauche ich die Zeit oder habe ich die Zeit gebraucht, bin meistens auch gerne allein gefahren, dass ich eingespürt habe nochmal, wie hat sich das jetzt angefühlt vom Material her, wie bin ich die Kurven gefahren, kann ich da noch mehr rausholen, bin ich da schon am Limit, geht da noch mehr, das in mit meinem Trainer dann auch immer wieder, den habe ich dann auch gefragt, du, wie siehst du das? Und das immer wieder gleich gefeedbackt. Mhm. Und das heißt, es ist eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Skifahren an dem Trainingsvormittag. Und wenn das erledigt ist, bin ich erstens einmal müde. Mhm. Und zweitens, brauche ich was zum Essen, dann mache ich einen Mittagsschlafel und dann irgendwann schaue ich wieder auf das Handy, wenn ich zwischendurch mal Zeit habe.
Und kann man jetzt sagen, dass quasi diese drei gerissenen Kreuzbänder auch eigentlich der Schlüssel zum Erfolg waren, dass du die braucht hast, dass du dann danach gewusst hast, was Sache ist und durchstarten hast können. Also waren die im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen ein Segen, dass man sagt, hey, ohne die weiß ich gar nicht, ob ich...
Glaube ich nicht. Ich glaube, dass wenn ich davor schon schlau genug gewesen wäre, dass ich mir einiges der Sport hätte. Mhm. Aber es war halt so und ich habe trotzdem die Lehren daraus gezogen und habe Gott sei Dank Lehren daraus gezogen und habe das trotzdem noch für mich nutzbar machen können. Aber natürlich cool ist, wenn du das nicht brauchst, wenn du von außen nicht so ein Watschen brauchst, damit du auf der richtigen Spur bist. Und ja, aber es ist alles cool, so wie es ist und ich habe ja trotzdem, ja, ich habe viel daraus gelernt und vielleicht, keine Ahnung, man weiß ja nicht, was alles fürs eigene Leben bestimmt ist oder wo es hingeht oder was es nach dem Skifahren noch mit meinem Leben auf sich hat. Aber jetzt kann ich zumindest drüber reden und kann meine Erfahrungen weitergeben. Mhm. Und das ist auch was mir taugt. Mhm. Das heißt, ich denke mir, es muss ja nicht jeder die gleichen Fehler machen. Und ich würde gern auch den Heranwachsenden sagen, hey, macht's das so und so? Und dann müsst ihr nicht den gleichen Plätzchen nochmal
aber
machen.
Aber kommen da nicht dann auch andere, jetzt junge Skifahrer aus dem Kader, zu dir und sagen, hey Lies, bitte hilf mir. Ich meine, eigentlich müsste da doch jeder, der was jetzt in Stamms in die Schule geht oder ja, 15 ist und da irgendwie am Sprung ist, was du warst, müsste dir die einreihen und müsste sagen, hey Lies, wie hast du das damals gemacht, wie kannst du deine Fehler lernen? Ist das so oder eher nicht?
Es hat mich tatsächlich ein Mädel angeschrieben, der jetzt auch das dritte Mal das Kreuzbandl gerissen hat und der die Info gekriegt hat, dass bei mir das auch so war und der habe ich dann eh zurückgeschrieben und ihr ein paar Tipps gegeben. Aber grundsätzlich, ich weiß nicht, also ich wäre vielleicht so gewesen, aber es kann sein, dass es dann Berührungsängste gibt, dass man sich das nicht traut oder dass die das einfach nicht am Schirm haben. Mhm. Dass die sich denken, das ist nicht in meinem Blickfeld, deshalb denken sie das gar nicht an.
Hast du da wen gefragt damals? Hast du deine Mama, die war ja auch Profi, hast du wen anderen gefragt um Hilfe oder hast du dich eher mit dir selber beschäftigt?
Das kann ich mir jetzt gar nicht mehr so erinnern. Aber ich glaube, ich habe mich viel mit mir selber beschäftigt. Mein Vater ist ja auch Psychotherapeut. Der hat ganz spannende Bücher daheim gehabt in der Bibliothek. Da habe ich ja auch schon mit 12 die ersten gelesen, die mich interessiert haben. Also das war immer schon ein bisschen ein Thema, was mich zusätzlich interessiert. Das heißt, so dieses Analytische, dieses Hinterfragen, dieses Reflektieren, das habe ich von Haus aus immer gehabt. Mhm. Vielleicht brauche ich das jetzt auch. Ich mache jetzt eine Mentaltrainerausbildung, mache meine Vorträge, bin eine Konditrainerin und versuche halt alles ein bisschen in Relation zu setzen und einfach auch aufzuzeigen. Und ich merke einfach bei mir selber, wie die Dinge ganz stark miteinander zusammenhängen. Und auf das mache ich ja gern aufmerksam. Mhm. Weil es ist ganz spannend. Du kannst über die verschiedensten Ecken kannst dich annähern und dann einfach wieder zu einer Lösung kommen.
Ja, wir machen euch auch aufmerksam auf unseren Partner Casumo.com, der österreichische Wettanbieter, wo man auf internationale und nationale Sportarten setzen kann.
Zum Beispiel auf Skifahren. Wir könnten oder hätten können auf die Lies-Görgl wetten.
Hätten wir auf jeden Fall.
Jetzt im Sommer ein bisschen doof wegen Skifahren und so. Aber jetzt würde sich gut anbieten die Spiele der Europameisterschaft.
Ah, okay. Wer ist so deine Lieblingsmeistermannschaft?
Ich setze auf Ungarn.
Ungarn? Ich weiß gar nicht, ob Ungarn überhaupt mitspielt.
Ja, nicht. Keine Ahnung. Aber ich schaue mal, irgendwer wird mir schon gefallen. Oder ich setze auf Österreich. Auf jeden Fall werde ich eine Gratiswette mit 10 Euro platzieren.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Die haben wir für euch, einfach bei unseren Shownotes reinschauen und da ist der Link dazu.
Ja, abstauben und viel Spaß beim Wetten.
Casumo.com. Das Spannende bei dir als Skifahrerin ist ja, dass du sehr komplett bist, eine Allrounderin. Du hast ja sowohl im Slalom als auch in der Abfahrt, also die komplette Bandbreite, Podestplätze errungen, was ja ganz selten ist, glaube ich. Also fällt mir eigentlich jetzt nur der Bodi Miller vielleicht ein oder so bei den Männern, der war sehr überall, sehr umtriebig.
Es hat schon ein paar Damen gegeben, gerade in meiner Generation, so, da waren mehrere, die alles gefahren sind. Da war die Kostelitsch, da war die Bersen, da war die Maria Riesch, die Lindsay Vonn eigentlich auch. Die Anna ist, glaube ich, auch alles gefahren. Weiß jetzt nicht, ob die im Slalom ein Podest gehabt hat, aber ja, also das war damals noch mehr.
Okay.
Und ich glaube, die Renate auch, die Götschel.
Was hat da am meisten getaugt von dieser Bewerbe?
Je nachdem, wie in Form war. Nein, also ich bin über den Slalom in die Mannschaft gekommen, das hat mir total getaugt am Anfang. Aber so meine Kerndisziplin oder da, wo mir am meisten das Herz aufgegangen ist, war eigentlich immer der Riesentorlauf.
Und wenn du sagst, je nachdem, wie ich in Form gewesen bin, wenn du in deiner besten Form warst, was war da die schwierigste Disziplin, wo du sagst, da habe ich in Topform sein müssen, dass ich das fahre?
Boah. Es hat jede Disziplin ihre eigenen Charakteristika. Im Prinzip, der Schwung ist ja dasselbe. Ob du einen Slalomschwung oder einen Abfahrtschwung fährst, das ist immer dasselbe. Aber es braucht halt unterschiedliche Skills. Aber ich glaube schon, dass der Riesentorlauf der komplexeste Schwung ist. Da muss das Timing 100% passen, die Spannung, vor allem auch die Linienwahl, also Timing, sprich vorfahren, wenn wir im Fachjargon reden. Wenn du nicht genug weit vorfährst, dann bist du früher im Schwung und dann ist es einfach nicht schnell, dann musst du nachdrucken, musst rutschen, wurscht. Da ist wenig Spielraum. Und in der Abfahrt, du brauchst halt Mut. Und wenn du dann noch eine gute Technik fährst und das Gelände gut lesen kannst, dann ist das cool. Mir hat auch immer geholfen, wenn nicht zu viel Trainings waren. Das heißt, ich bin ja gleich immer zur Sache gegangen und, also ich habe mich schon eingebased, aber wenn ich einen Trainingslauf gefahren bin und dann habe ich mir das genau angeschaut und dann war das super, wenn ich dann gleich ins Rennen war. Wenn du 3 Trainings hast, da ist mir schon wieder fad geworden. Dann habe ich mir gedacht, scheiße, was soll ich denn jetzt noch rausholen? Und dann wird das Feld auch immer
fangst
enger.
Fangst zum Kopfdenken an.
Genau, und dann wird das Feld immer enger, weil dann jeder irgendwann einmal die Linie auch im Griff hat, weißt du?
Ja, ist ja klar.
Und sie zugetraut. Und mir war das immer lieber, erstens, wenn es technisch war, wenn es ein bisschen Mut gefragt war und wenn es gleich einmal zur Sache gegangen ist.
Ja.
Und Super-G ist definitiv schon auch sehr spannend, weil da kommt natürlich die Technik vom Riesentorlauf plus das Geländelesen von der Abfahrt. Und das sofort nach dem Besichtigen. Und dass du gleich ans Limit gehst, weil wenn du da nicht ans Limit gehst, bist du einfach nicht dabei. Also Super-G ist wahrscheinlich, wenn man alles zusammenrechnet, fast das Schwierigste.
Spannend. Ja, wer hat immer die geilsten Kurse gesteckt? Wer war das dein Favorite?
Definitiv unsere österreichischen Trainer. Ja. Also wurscht, ob jetzt die... Ich habe in Garmisch, hat der Griechbaum Jürgen, mein Lieblingstrainer, oder Lieblingstrainer, ich habe alles super Trainer gehabt, aber der Jürgen war halt, in dem Jahr bin ich Doppelweltmeisterin geworden, der hat damals in Super-G gesetzt. Dann bei Olympia hat auch der Jürgen gesetzt, da hat die Fischi Gold gemacht, die Andrea Fischbacher. Der hat halt immer technisch gesetzt und für uns halt.
War das schon ein Vorteil auch im Vergleich zu den anderen Nationen?
Ja, wir haben natürlich, klar, der hat einfach schon gewusst, was uns taugt. Und es ist dann auch cool, wenn das dann auch so gelingt, dass das auch zum Erfolg führt. In Sochi ist es in die Hosen gegangen, zumindest bei mir. Was? Da hat er, glaube ich, auch gesetzt und dann bin ich ausgeschieden.
Und was war das, was euch gelegen ist? Also wie kann man das beschreiben?
Ja, eher kürzere Abstände, ein bisschen drehender.
Also technisch anspruchsvoller.
Genau. Also jetzt im Super-G zum Beispiel. Mhm.
Du bist ja auch gefahren, du hast das erwähnt, mit einer Konkurrentin Lindsay Vonn, die ja an Kristallkugeln und Einzelrennen die erfolgreichste Skirennläuferin aller Zeiten ist. Wie war das so mit der? War das dann irgendwie eine Freundin auch von dir oder ist das eine reine Konkurrentin? Oder wie ist denn das generell bei euch im Skizirkus, wenn du unterwegs seid?
Im Grunde genommen, ich kenne die Lindsay, wir kennen uns schon ewig, also schon aus der FIS-Zeit und das war immer sehr kollegial, würde ich sagen. Für Freundschaft, würde ich sagen, war zu wenig Zeit und auch zu wenig Möglichkeit, Kontakt zu halten. Mhm. Aber sehr respektvoll und kollegial. Ich meine, ich war ja sogar eingeladen zur Geburtstagsfeier von der Julia Mancuso in Las Vegas.
Cool.
Da war ich dann mit ihr. Also ich war dabei, da war die Resi Stiegler und also ich habe mich mit den Army-Mädels immer ganz gut verstanden. Und
wie feiern die Geburtstag in Las Vegas?
Ja, der 21. Geburtstag in Las Vegas, oh yeah. Kann man sich vorstellen, wie das war.
Es war so ein bisschen wie Hangover, oder?
Nicht ganz so krass, aber ja, also wir haben alles geboten bekommen, was man so
cool
sich vorstellt.
Fährst du eigentlich heute auch noch so schnell Ski? Stößt du nur auf so einen Hang auf, der jetzt gesetzt ist für ein Rennen und würdest da immer nur, sag ich mal, bis auf ja, Sekunden ist jetzt nicht viel, aber so auf kurze Abstände noch zubefahren? Glaubst du, kannst du da noch mithalten?
Nein, glaube ich nicht. Also ich bin bei Weitem nicht mehr so fit. Das muss man einfach klar anerkennen. Und der Körper merkt sofort, ich meine, wenn ich zwischen 4 und 6 Stunden am Tag trainiere, dann muss ja das irgendeine Auswirkung haben.
Ja.
Und das mache ich jetzt nicht mehr. Dementsprechend bin ich einfach nicht mehr so in Form. Ich habe nicht mehr so viel Kraft, ich habe nicht mehr so einen Oberschenkelumfang.
Aber du hast jetzt viel mehr mentales Wissen, oder nicht?
Ja,
das nicht schon mal?
Aber das ist ja, du brauchst ja trotzdem deine Karosserie, um zu funktionieren. Mhm. Das gehört ja alles zusammen. Und ich glaube schon von der Grundtechnik, dass alles, das passt alles, klar. Und ich habe super coole Schwünge nach wie vor, wenn ich frei fahre, ich genieße das total und da habe ich mittlerweile ein Material, was super performt, aber nicht mehr so rass ist. Das heißt, ich kann trotzdem noch coole Schwünge fahren, genieße das und habe ein ähnliches Gefühl wie früher. Nur bin ich bei Weitem nicht mehr so schnell und es schaut dann nicht mehr so spektakulär aus. Aber für mich fühlt es sich gut an und das reicht mir.
Du warst ja mit 33 Jahren und 304 Tagen die älteste Weltcup-Siegerin aller Zeiten. Mal eine Zeit lang zumindest.
Um was geht's da? Da geht's um die Abfahrt?
Generell, alle Weltcup-Siegerinnen waren das.
Ich glaube sogar noch älter. Der Super-G, glaube ich, war sogar noch später, oder?
Ja, das steht zumindest auf Wikipedia.
Also
super recherchiert, Karl. Du wirst das
der Super-G war...
Wikipedia liegt nicht. Liest, du kannst dich nicht täuschen.
Also das sind 33 Jahre und 304 Tage.
Ja, aber der Super-G in Val d'Isère, wo ich gewonnen habe, der war 2015 im Dezember und da war ich 34.
Okay.
Und noch ein bisschen was.
Na ja,
34 km/h schnell ist jetzt übrigens auch unser Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Der Gösser Bierwagen liefert uns ein neues Bier. Wir stoßen einmal an, trinken einmal einen Schluck aber zwischendurch. Cheersi.
Cheersi.
Gutes Goldenes.
Mm. Der Kaffee macht mir ein bisschen hibbelig, dieser grüne. Was ist denn da drinnen?
Das Bier macht mehr hibbelig.
Das ist ein grüner Kaffee, der die Fettverbrennung anregt und basisch ist. Ganz wichtig.
Bock einmal Kilo ein. Auf jeden Fall.
Ja, es brennt jedenfalls schon ziemlich.
Der Frühstück mit Bierwagen, da reden wir über lustige Geschichten, über irgendwas, was der Liz Göggel mal passiert ist.
Da habe ich ein paar.
Ja, sagen wir so Jugendsünden, Rauschgeschichten.
Zum Beispiel in Las Vegas.
Erste Bahn. Liebe. Irgendwas, was du sagst, das ist eine Geschichte, die würde ich normalerweise nicht erzählen, aber weil es ihr seid, mache ich das.
Gibt's? Da bin ich jetzt gar nicht vorbereitet.
Nein, das unter mehr. Uns. Das ist,
ja.
Du hast eh Zeit, also für die wie zu Hause.
Ich habe eine ganz lustige Geschichte, die kennen die Insider.
Ja bitte, die hätten wir gern.
Wir waren in der Skihauptschule, haben wir mal einen Tag gehabt, haben einen Ausflug gehabt nach Graz ins Wifi. Gastro, irgendwas, da haben wir irgendwie so Schule, keine Ahnung, was das war. Wir waren halt einfach als Schüler im Omnibus unterwegs und sind da hingefahren, Tagesausflug. Und wir haben ein Lunchpaket mitgekriegt Und zwar jeder zwei Wurstsemmeln und ein Schnitten, glaube ich, und einen Apfel. Und ich habe irgendwie schon... Tut sie euch an die Füße stoßen?
Nein,
gar nicht. Nein,
wir sind gespannt, was da jetzt kommt.
Und ich habe irgendwie gleich beim Abi vorhin einmal zwei Wurstsemmeln gegessen und dann habe ich irgendwie von meinen Kameraden habe ich dann auch noch welche gekriegt. Und dann war da bei der Messe, bei Gastro, da haben wir irgendwie so einen Kurs gemacht, wie man Cocktails, glaube ich, macht oder so, antialkoholische. Da habe ich auch recht viel gekostet und getrunken. Und beim Heimfahren habe ich auch noch Wurstsemmeln gegessen. In Summe waren, habe ich 7 Wurstsemmeln gegessen an dem Tag.
Und deine Kollegen waren brav offensichtlich, wenn sie die mit Wurstsemmeln durchgefordert haben.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe offenbar einen Hunger gehabt. Ich habe immer gern gegessen. Und dann liege ich im Bett und auf einmal ist mir so schlecht geworden. Und dann habe ich so gereiert. Dann habe ich eine Bremsspur, also eine Spur, der Trakt, also der im Internat, das ist der Weg bis zu einem WC ist wirklich lang. Gell? Das sind, glaube ich, 100 Meter oder so. Und bis ich da dort war...
War das ja. Dann eher so eine Slalomspur oder oder eher Abfahrt?
Also ich bin gerannt wie die Feuerwehr, aber ich habe nicht alles geschafft. Aber also ich habe tatsächlich was hinterlassen.
Der Morgen war leer, bis dass du angekommen bist drüben.
Die 7 Wurstscheimeln waren, glaube ich, dann... Zumindest die letzte war dann im Klo draußen.
Und deine Kollegen, die werden da irgendwas reingemischt haben, weil die werden sich gedacht haben, wenn die uns alle Wurstsemmeln vom Kopf isst, dann werden wir ihr da irgendwie ein was reinmischen oder so.
Das weiß ich nicht, aber die Kombi war nicht gut, auch den ganzen Tag nichts Warmes. Und danach haben sie zu mir Wurstig gesagt.
Wie lang Wurstig?
Ja, ich denke, wenn wir Klassentreffen machen, und das ist jetzt doch schon eine Zeit her,
würden
sie es immer noch wissen.
Ja, das ist bitter. Aber danke, dass du uns das verzeihst.
Das ist
ja,
eine gute Geschichte, da kann man echt nichts sagen. Apropos Essen, du hast immer gern gegessen, wie wichtig ist denn, wir sind natürlich so ein mentaler Podcast, wir wollen auch wissen, was du mental alles geschafft hast, aber körperlich, das ist ja schon ein bisschen ein Raubbau an deinem Körper, den du die letzten 15 Jahre oder die letzten 20 Jahre im Profisport gemacht hast. Hast du irgendwie Angst, dass sich das auch irgendwann im Alter mal rächen könnte, dass der Körper irgendwann mal sagt, hey, jetzt kriegst du mal ein bisschen eine Retourkutschen für das viele Essen, für dieses viele Training, für die unglaubliche Anstrengung, die du mir zumutest?
Nein, ich habe ja wirklich immer, und das habe ich schon durch die Verletzungen gelernt, ich habe viel auf meinen Körper gehört und habe auch viel präventiv gearbeitet. Und geschaut, das ist ja, glaube ich, auch ein Grund, warum ich mir dann nicht mehr weh dann habe. Also ich habe schon versucht, mich gut zu ernähren, eben basisch, so gut es geht, basenbildend. Und habe halt geschaut, dass ich viel Wasser trinke. Also ich war da schon jetzt nicht total genau, aber ich habe mich schon an gewisse Sachen gehalten. Und aber auch, was das Konditionstraining betrifft, immer mit einem Physiotherapeuten extra noch gearbeitet und geschaut, dass ich meinen Körper gut parat mache und ihm eben immer wieder den Ausgleich gebe. Ich bin auch immer gerne in die Sauna gegangen, auch am Tag vorm Rennen, auch wenn das die Leute sagen, dass das, oder manche sagen, das ist nicht gut. Ich habe einfach das braucht, weil ich eh gleich unter Spannung bin und ein athletischer Typ. Wenn ich in der Früh dann ein bisschen Frühsport gemacht habe, war ich sofort wieder auf Spannung. Das heißt, ich habe immer geschaut, dass ich einen guten Ausgleich schaffe. Und ich meine, dieser gewisse Raubbau, ja, das ist mit meinem spätestens nach meinem dritten Kreuzbandel war das klar, dass meine Knie nicht ganz jungfräulich sind und dass das auch in weiterer Folge Auswirkungen haben wird.
Spürst du heute noch was?
Ja, natürlich spüre ich ein bisschen was, aber ich bin ja auch Konditrainerin, diplomierte, staatlich geprüfte Konditrainerin und also Konditionstrainerin und habe auch in Deutschland eine Zusatzkrafttrainerausbildung gemacht beim Gottlob. Das heißt, ich weiß genau, was ich machen muss und kann, damit der Körper bis ins hohe Alter super funktioniert und da gibt es genügend Sachen, die man machen kann. Und mittlerweile glaube ich ja sogar, wenn wir schon beim Thema mental sind, dass man auch durch mentale Skills den Körper, auch die Selbstheilungskräfte ganz massiv beeinflussen kann. Und da bin ich eh gerade dran. Ich habe eine ganz spannende Therapeutin kennengelernt, die Sonja, mit der ich jetzt auch ganz interessante Sachen mache. Die hat eine ganz spannende Bewegungsphilosophie, Therapie entwickelt und mit der arbeite ich jetzt und die sagt, Lies, du bist so extrem gut trainiert und da ist schon so viel eingespeichert im Körper, dass es gar nicht leicht ist, mein Körper jetzt, so wie er ist, auf Null zu stellen. Mhm. Das heißt, alles irgendwie aufzulösen und in eine neue, neutrale Position wiederzukommen, weil ich schon so viel antrainiert habe. Aber da bin ich gerade dran. Und sie glaubt, dass man da ganz spannende Erfolge dadurch auch erzielt. Da geht es darum, Energie, also man hat ja oft so Schutzmechanismen oder Schutzhaltungen.
Also habe ich bei der Schulter gemerkt, wie ich mir die Schulter verletzt habe, habe ich eigentlich die längste Zeit nicht braucht, um die Schulter wieder gut zu kriegen, sondern einen Kopf, dass der wieder mal auslässt.
Dass der checkt, dass alles passt. Genau.
Weil ich habe die Schulter schon lange wieder bewegen können, aber der Kopf hat gesagt, da steht's an. Da ist gar nicht mehr angestanden.
Genau, also das ist ja ein Riesenthema in der Physiotherapie. Aber da geht's jetzt sogar noch weiter, dass man wirklich den Körper wieder auf Null stellt und durch das Energie, die der Körper braucht, um diese Schutzhaltung aufrechtzuerhalten, wenn man das auflöst, dann wird natürlich wieder viel Energie mobilisiert.
Wie kann man so eine Energie auflösen, die eine Schutzhaltung kontrolliert?
Du musst die Spannung auflösen.
Und das machst du durch Bewegung?
Da gibt es Übungen, die Sonja, wie gesagt, hat das entwickelt. Also gibt's, das ist im Prinzip, das machen ja verschiedenste, Feldenkreis geht auch in die Richtung. Mhm. Oder gewisse Maßnahmen in der Physiotherapie. Gibt es unterschiedlichste Zugänge, aber sie hat da, glaube ich, ganz eine gute Geschichte, verbindet da alles ein bisschen. Und es ist hochinteressant, was da in kürzester Zeit weitergeht. Und du schaffst es sogar, Muster, die lang eingespeichert sind, wirklich auch aufzulösen. Und das ist interessant, vor allem, wenn du dann ein paar Behandlungen machst und dann ist das erledigt und du brauchst, und das kommt nicht immer wieder.
Mhm. Das ist so ein bisschen deine Mission, dass du dem jetzt widmest, diese ganzen Energiegeschichte und...
Energie, das ist im Prinzip ist eine Bewegungstherapie, aber ich sage jetzt einmal, das finde ich spannend, da tauche ich jetzt gerade ein bisschen mit mir selber ein und schaue, wie, in was für Richtung das geht und ich habe ja wirklich schon viel verschiedenste Sachen kennengelernt. Auch mein Osteopath war maßgeblich daran beteiligt, dass ich meine Erfolge gehabt habe, weil ich immer im Vorfeld, bevor es dicker kommt, einfach auch präventiv zum Osteopathen gegangen bin. Also ich habe mir ja überall die Spezialisten zusammengesucht und für mich geschaut, dass ich da in einem guten Umfeld bin und einfach das, was es braucht, mein Körper, mein Kopf und natürlich auch mein Seelenleben, dass mir gut geht, dass ich dann halt Leistung bringen kann.
Wo geht's jetzt hin mit der Liz Görgel? Jetzt haben wir Profisportlerin im Skifahren gehabt, jetzt haben wir gute Musikerin, jetzt eigentlich auch noch Trainerin, Mentalcoachin, die sich viel mit dem beschäftigt. Wo ist so das große nächste Ziel? Du hast damals im Sport große Ziele gehabt. Sind die jetzt klar auf der Musik und du sagst, du machst dieses Training und Coach und Trainer nebenbei? Oder sagst du, eigentlich möchte ich, wie möchtest du in 10 Jahren gesehen werden? Wenn man an die Liz Görgel denkt in der öffentlichen Gesellschaft, wie sollte man die wahrnehmen in 10, 15, 20 Jahren? Als nächste Helene Fischer? Oder?
Nein, als Helene Fischer sehe ich mich nicht. Aber weiß ich nicht, ich gönne mir den Luxus, es nicht zu definieren. Mhm. Das ist jetzt für mich auch ein neuer Zugang. Ich habe ein Leben lang immer fokussiert. Ich habe gewusst, mit 10, ich mache das und das und das habe ich durchgezogen. Und ich genieße diese Freiheit, jetzt einmal zu sagen, ich warte und schaue jetzt einmal, was das Leben so bietet. Und das ist total cool.
Und du machst, was dir Spaß macht.
Ich mache, was mir Spaß macht. Ich habe die Möglichkeit, dass ich machen darf, was mir Spaß macht. Da bin ich sehr dankbar. Das war für mich auch immer ganz wichtig, dass ich so abschließe mit dem Skifahren, dass ich danach machen kann, was ich will. Und dass ich dem nicht mehr nachhänge, dass das für mich passt und dass ein neuer Lebensabschnitt losgeht. Aber trotzdem, ich natürlich meine Vergangenheit, das ist das, was mich gemacht hat zu dem, was ich heute bin, die trage ich immer in mir weiter und die versuche ich auch nutzbar zu machen. Aber ich glaube, es gibt im Leben noch so viel mehr. Und ich habe von klein auf immer sehr viele Interessen gehabt. Innenarchitektur, Singen, Kultur, Musik. Jetzt mache ich Vorträge, Workshops.
Also du begrenzt dich jetzt einfach nicht, du sagst, ich probiere jetzt einfach aus, was man taugt.
Ich mache das, was ich gut kann. Also da gibt es schon eine Eingrenzung, aber ich merke einfach, wo meine Interessen und Leidenschaften hingehen. Und ich bin jetzt schon in einem Bereich, also jetzt habe ich 3 Jahre wirklich viel probiert, habe die Zeit gehabt, auch Dancing Stars zu machen. Das war für mich ein Riesentraum und einmal professionell zu tanzen. Ich wollte ja immer Musical machen. Wenn ich in Skifahrerin geworden wäre, war ich sehr gerne in so eine Akademie gegangen. Mhm. Ich habe mit 15, 16 bin ich in Delfs vorbeigegangen, da hat es so eine Privatschule gegeben und ich habe da immer reingeschaut und habe gedacht, wie geil ist das? Die machen Modern Dance, die machen Jazz Dance, die singen, die haben Schauspiel. Das hätte mir immer voll getaugt.
Also die Bühne, die reizt dich und die taugt.
Ja, oder auch. Der Ausdruck auch. Mhm. Ich bewundere das einfach und das begeistert mich. Das heißt, es gibt so viele Dinge, die mich interessieren und ich finde das Leben so facettenreich.
Jetzt habe ich noch eine privatere Frage. Wir sitzen da in einem wunderschönen Haus. Dein Mann kommt bald nach Hause.
Du hast dann zwei Typen bei dir.
Genau. Du hast sehr viele Pläne in deinem Leben. Gibt es da vielleicht auch einmal irgendein kleines Baby, das durch das Haus schreien wird? Oder wie schaut da die Pläne aus?
Auch das ist auf alle Fälle bei mir hoch im Kurs. Ich habe zwei wunderbare Neffen. Der eine wird in übermorgen Viere und der andere in
Er ist vorgestern vier geworden, für alle, die den Podcast jetzt hören.
Entschuldigung. Der ist jetzt vier und der nächste wird am 1. April fünf. Mhm. Das heißt, ich kriege das live mit, wie cool Kinder sind. Das ist so geil.
Also das ist für dich schon noch was, was du sagst, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, mittlerweile. Also ich habe jetzt noch im Skifahren ein bisschen gebraucht, um mich selbst noch ein bisschen zu finden und zu ordnen. Aber mittlerweile, glaube ich, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Mhm. Und das ist sicher eine Riesenaufgabe. Boah, ein Wahnsinn. Aber es haben andere auch schon geschafft. Also wird das bei mir auch klappen, glaube ich.
War das irgendwann einmal ein Thema, dass du so diese Kinderplanung zurückstecken musst für deine Karriere?
Ja, also ich habe jetzt noch nie davor den Partner gehabt, wo ich gesagt hätte, mit dem möchte ich gerne eine Familie gründen. Das war einfach für mich nicht wichtig. Das
ist wahrscheinlich auch schwierig während der aktiven Karriere.
Das geht nicht.
Bist du so viel unterwegs, oder? Ich meine, das ist ja.
Ja, und solange ich aktiv war, war das für mich einfach, da muss ich ganz klar sagen, war ich ein beinharter Egoist. Sonst geht das nicht.
Ja, muss da auch sein.
Ich habe alles dem Leben untergeordnet. Ich habe immer gesagt, ich bin mit meinem Ski verheiratet. Aber natürlich habe ich dann auch Freunde gehabt. Aber
mit dem linken oder mit dem rechten?
Mit beiden. Aber natürlich habe ich auch Freunde gehabt und wunderbare Freunde und Beziehungen. Aber die waren auch immer im engsten Umfeld, die das einfach verstanden haben, die selber in der Welt daheim waren.
Darum sagt man ja auch Skizirkus.
Skizirkus. Das heißt, da brauchst du schon erstens eine dicke Haut und zweitens musst du einfach verstehen, was da in so einem Rennfahrer oder einer Rennfahrerin, was da los ist. Mhm. Und das hat alles super gepasst. Aber ich habe das gar nicht zulassen, an Kinder zu denken, weil es hätte bedeutet, dass ich mit dem Skifahren aufhören muss. Mhm. Und ich habe einfach gesagt, solange ich die Chance habe, das zu machen, meine Berufung zu leben, mein Herzensding, solange mache ich das. Und dann kommt das Nächste.
Und cool. Herzensding und so ein bisschen was aus der Seele geschrieben hast du dir auch Ende März mit deinem Song. Was denkst du? Was hat es da auf sich? Wie ist es zu dem Song gekommen?
Was denkst du, ist ein kritischer Song, der aber auch fröhlich sein soll und irgendwie positiv animieren soll. Anregen soll, dass man sich selbst die eigenen Gedanken macht zu verschiedensten Dingen, die einen beschäftigen, dass man nicht einfach nur blind konsumiert, Meinungen konsumiert, sondern selber hinterfragt. Mhm. Und auch die eigenen Werte hinterfragt und selber auch wieder gestalterisch wird. Ich denke, wir leben jetzt in einer schwierigen, aber auch sehr spannenden Zeit und für mich persönlich ist Freiheit der oberste Wert, die Selbstbestimmung.
Was sind die nächsten zwei Werte?
Jetzt hast du mich unterbrochen.
Mach weiter.
Freiheit, Selbstbestimmung sind für mich ganz wichtig und aber auch zu erkennen, dass man selbst verantwortlich ist für sein eigenes Leben. Also die letztliche Verantwortung kann man nie abgeben. Und es ist oft, das sagen ja schon die weisen Griechen, es ist immer eine Frage des Blickwinkels. Selbst wenn ich rede jetzt gescheit und gut, weil mir geht's gut, ich habe kein großes Problem aktuell. Und ich ich weiß auch nicht, wenn ich mich jetzt wirklich in eine ganz schwierige Lebenssituation, keine Ahnung, einversetze, wie ich damit umgehen würde, aber jetzt rein hypothetisch und wenn ich es runterbrich auf mein Leben als Sportlerin, da war auch nicht immer alles super, aber ich habe einfach gesehen, was möglich ist, wenn man selber mit sich die Sachen abcheckt und einfach aufsteht und weitergeht. Und aber dieser Song, inspiriert eigentlich durch Moria, letztes Jahr schon. Ich finde einfach, wir Menschen haben so coole Fähigkeiten. Wir haben sehr positive Eigenschaften und sehr negative. Und ich wünsche mir einfach, dass mehr die Positiven rauskommen und dass wir endlich einsehen, dass wir alle da nur gemeinsam durchkommen, durch die ganze Geschichte. Und dass man niemandem was zneidig sein muss, dass jeder genug Platz hat auf der Welt und dass ich, wenn ich so ein kleines Kind im Dreck sehe, da kann ich nur blären, da muss ich auf der Stelle zum Rehren anfangen, weil mir das so weh tut. Und ich kann es nicht verstehen, dass es Entscheidungsträger gibt, die auch an der Macht sind, wo das Gewissen so wenig vorhanden ist. Also Werte, Menschlichkeit, miteinander, das Gute im Menschen forcieren und Platz, jeder Mensch braucht Platz und jeder Mensch hat auch Platz verdient und ich bin 100% davon überzeugt, dass genügend Platz für jeden da ist. Braucht man keine Angst haben, dass einem irgendwer was nimmt. Und so dieses Bewusstsein wäre schön, weil wenn jeder das Bewusstsein hätte, dann hätten wir echt den Himmel auf Erden.
Schöne Abschlussworte und ich würde auch sagen, wir horchen uns den Song dann nachher gleich an, nach dem Beer-Rap.
Genau, den spielen wir euch jetzt gleich am Anschluss noch. Und der Beer-Rap, da fragen wir mal kurze Fragen, kurze Antworten.
Beer-Word-Rap.
Bei dieser Abfahrt hatte ich auch die Muffen voll, die Hosen voll.
Das erste Mal, wie ich in Beaver Creek besichtigt habe.
Und wie ist das dann ausgegangen, die Abfahrt? Ist die so arg oder was? Ist die Beaver Creek die Streif der Damen?
Nein, aber das fällt mir jetzt spontan ein, weil da war ich ganz geflasht. Also es hat mehrere Abfahrten gegeben, aber Beaver Creek fällt mir jetzt ein. Und Beaver Creek, was bin ich da geworden? Bei der WM5. Bin ich dann geworden. Also es war gut. Bei Kleinkirchheim ist auch eine heftige Abfahrt zum Beispiel.
Aber du musst echt ohne Rücksicht auf Verluste runterpressen, oder? Du musst den Sichern ausschalten.
Es war Garmisch heftig oder Zauchensee. Der Hot Air bzw. der Startschuss. Da gibt es schon mehrere Stellen. Aber Beaver Creek fällt mir jetzt ein, weil das war neu. Da sind wir davor noch nie gefahren. Und dann stehst du bei der Besichtigung, da bei der Startkurve und denkst, da, alter Scheiße. Oder Lenzerheide ist auch so eine Passage. Jetzt, wo ich das Finale war, da der Steilhang, da denkst du, bist du deppert, wie soll sich das ausgehen? Aber es geht.
Boah. Gegen wen, lebendig oder schon verstorben, gegen wen würdest du nochmal gerne eine Abfahrt fahren? Wer wäre so deine Traumkonkurrentin am Skihang?
Die Petra Kronberger. Ich schätze sie sehr, ich mag sie sehr gern. Sie ist ein wunderbarer Mensch und die hat viel zu früh aufgehört. Aber für sie hat es schon passt.
Das schönste Bergpanorama oder der schönste Berg, auf dem du warst? Warst du irrsinnig auf irrsinnig vielen?
Schwierig.
Gibt es sowas?
Auf dem Mödlinger Hausberg. Ja.
Ist auch schön, aber da gibt es Höheres und Schöneres noch. Ich liebe den Hochschwab, das ist eigentlich so mein Hausberg, wo ich aufgewachsen bin. Wo man als Kind, da bin ich mit 6 Jahren schon aufgegangen. Das ist eine Tagestour. Der ist für mich ganz besonders. Wenn ich jetzt, da habe ich viele Kindheitserinnerungen, aber es gibt so viele geile Berge. Also Whistler Mountain oder.
Wie ist das dann Essen. Eigentlich? Das hätte mich eh noch interessiert. Ich meine, nichts gegen Wien, aber du bist da Skifahrerin gewesen. Kannst du ohne Berge, jetzt bist du in der Nähe von Wien, in Mödling und vermisst du nicht manchmal auch ein bisschen da die Berge da drin irgendwo?
Sicher vermisse ich die und ich schaue immer wieder mal, dass ich auch wegkomme und in die Berge. Ist halt momentan ein bisschen schwierig, aber natürlich brauche ich die auch. Aber ich habe immer schon gesagt, schon als kleines Mädel oder Jugendliche, ich möchte irgendwann einmal in Wien leben.
Okay.
Also auch dieses Multikulti, die große, schöne Stadt. Ich find Wien ist so schön. Die ganzen architektonischen Gebäude. Und ja, also das ist so cool. Jetzt mal, wenn ich in die Stadt reinfahre, denke ich, oh, wow, wie geil.
Aber
ist
möchtest du da alt werden? Oder sagst du, irgendwann brauche ich schon wieder mal Almhütten irgendwo in Tirol oder so?
Das, ich glaube, es geht sowohl als auch. Ich bin ja wieder unterwegs. Aber dass ich jetzt nur... Also da bin ich relativ situationselastisch.
Okay.
Mein größtes Vorbild als Sängerin?
Ich habe es überhaupt nicht so mit Vorbildern, habe ich nie gehabt. Im Skifahren war es schon, muss ich sagen, die Vreni Schneider. Da war einmal ein Rennen, da bin ich, das war in Junioren, also da war eine inoffizielle Weltmeisterschaft, Schüler, und ich war ja nach dem ersten Lauf öfter, habe eingefadelt und war irgendwie 30, also eingefadelt, aber richtig passiert, also nur so halb eingefadelt, war 3 Sekunden hinten, und an dem Tag hat die Vreni Schneider war öfter nach dem ersten Durchgang und hat dann gewonnen. Und irgendwie habe ich das dann auch geschafft, dass ich noch vom 11. auf den 1. gefahren bin. Und die hat mich extrem inspiriert, die Vreni Schneider, mit ihrem Kotzenbuckel. Mhm. Deshalb auch der Hinweis bei der Mask Singer, gell? Das war die Schweizer Fahne auf der Torte. Aber da waren viele, und beim Singen, ich finde extrem viele Sänger cool. Ich finde die Stefanie Heinzmann total cool, die Schweizerin.
Mag ich auch voll gerne.
Die hat so eine Kraft, aber da gibt es so viel. Madonna hat mir immer taugt als Kind. Ja, Whitney Houston ist sowieso ein Wahnsinn. Aber, oder keine Ahnung.
Die, oh ja, das sind eh schon ein paar gute.
Ja, ja, aber das ist jetzt nicht ein Vorbild, weil ich singe nicht wie die, und das geht's gar nicht. Aber es gibt auch in der Musik einfach extrem, überall extrem, extrem tolle Persönlichkeiten. Toll.
Und abschließend, mit welcher dieser wunderbaren Persönlichkeiten hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier?
Ich würde...
Wen würdest du einladen da zu dir am Tisch, wenn du das aussuchen könntest?
Ich würde gerne mit dem Al Gore mal reden.
Mit dem Al Gore?
Die Al Gore haben wir noch nie gehabt.
Wow. Normal ist immer Standardantwort Barack Obama, aber Al Gore.
Ja, den hätte ich vielleicht jetzt auch gesagt, aber Al Gore, weil dem das Klima und Naturthema so am
schon
Herzen
relativ
liegt.
Bald im Vergleich, ja.
Und der hat vor 15 Jahren schon die Inconvenient Truth, den Film, rausgebracht, und wenn du den siehst, da gibt es eigentlich keine Diskussion mehr. Und ich frage mich, warum wir heute immer noch über dieselben Sachen reden
das
und noch nichts passiert ist.
Eigentlich das Unglaubliche, gell? Also das, immer wenn man sich sowas anschaut, denkt man sich, wie kann es eigentlich sein, dass das noch immer so ist?
Ja, es ist halt,
es sind natürlich Systeme.
Genau. Es ist Systeme, die sie natürlich erhalten wollen, weil viel Kohle dahinter steckt. Mhm. Nur letztlich denke ich mir immer, okay, die Rechnung, das geht sie alles zusammen nicht aus. Weil wir kennen, also wenn die Erde sich noch ein bisschen erwärmt, dann ist Ende Gelände.
Mhm.
Und wir haben so viele gescheite Wissenschaftler, die wissen das alle. Und dass das so, wir haben seit 200, 300 Jahren, entwickeln wir uns in die Richtung Profit, 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 Wohlstand, Lebensstandard, Bequemlichkeit etc. Aber jetzt sehen wir ja eh, dass das auch nicht glücklich macht. Das sehen wir. Wir haben es echt am Tablett präsentiert. Was macht uns glücklich? Jetzt ist Corona, jetzt sind wir so eingeschränkt. Was macht euch glücklich? Das würde mich jetzt auch mal interessieren.
Mich?
Ja.
Sport.
Sport.
Kitesurfen, Surfen in der Welle in Ebensee, Skifahren, also Snowboarden war jetzt gerade richtig viel.
Windsurfen, ja, gell?
Also,
ich liebe es.
Also alles, was mit einem Board, ich bin nicht auf einem Schießen, auf zwei Schießen, ich bin alles, was auf einem Brädel ist, liebe
ist
ich.
Daheim.
Ich war gerade so viel Snowboarden, weil ich habe mir letztes Jahr die Schulter gebrochen, und ich habe so viel Snowboarden da heuer wie noch nie zuvor, war so viel am Berg, und das war für mich, ich habe so viel Tiefschneehänge heuer erwischt und so viel Powder. Ich bin so bald aufgestanden, damit ich den besten Powder erwischt. Ich habe die besten Powder-Tage des Jahres erwischt mit Freund. Und wenn du mit einem Späßl da durch so einen Powderhang runterfährst, da gibt es eigentlich nichts Geileres.
Okay, und bei dir?
Ich höre jetzt mehr nach Harald Junke. Keine Termine und leicht einen Sitz.
Ja, ist doch super.
Ist für mich die Definition des puren Glücks.
Ja.
Nein, einfach Spaß und das machen, was mir Spaß macht. Aber das darf ich, Gott sei Dank, meistens.
Ja, aber das ist ja jetzt gar nicht so kompliziert.
Absolut.
Eigentlich.
Überhaupt nicht.
Also, und ich glaube...
was uns auch Spaß macht, ist mit spannenden Leuten spannende Gespräche darüber führen.
Ja, ein bisschen spintisieren.
Genau.
Ich war heute zum Beispiel Radl fahren.
Und du hast einen Botschen gehabt?
Und ich habe einen Botschen gehabt. Ich habe danach aber die Steuer auch noch gemacht. Also.
Ah, okay.
Nein, aber ich war Radl fahren. Brav. Und ich habe mir gedacht, wie geil ist das, dass ich jetzt auf dem Rennradl sitzen darf und die Sonne mir ins Gesicht scheint und ich einfach nur mich bewegen darf. Und
voll.
Also es gibt für mich ganz klar, ist auch rausgekommen, es ist Sport, es ist was Gutes zum Essen, es ist feine Gespräche und Kontakt mit meinem engsten Umfeld. Und natürlich wäre es cool, wenn man dann einmal wieder auf ein Konzert gehen kann oder einfach Kultur und Kunst genießen kann. Aber ja, dann sind wir und gesund sein, okay.
Okay.
Aber das war's. Und
so einfach ist.
Ja.
So einfach ist.
Und mit Freund wieder
und
mal.
Und in der Natur sein, in einer gesunden Natur. Wenn ich irgendwo ein Papierl am Boden liege, slingsig, denke ich mir, warum?
Ja.
Warum? Wieso kann man das nicht einfach mitnehmen und im Mistkübel hauen?
Ja, das verstehe ich nicht.
Und mit Freunden wieder mal auf ein gutes Bier zusammensitzen, auf ein gutes größeres Bier und sich eine Folge Frühstück mit Bier anhören.
Das müsst ihr natürlich jetzt an dieser Stelle sagen,
Liz, wir sagen viel, viel Dank, dass du dabei warst bei Frühstück mit Bier. Es war richtig, richtig cool. Es hat uns gescheit gefreut. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in so einer netten Umgebung wie heute.
Danke. Ich habe mich auch total gefreut. Es war total schön und entspannt mit euch zu quatschen und auf irgendwann wieder mal.
Ja, und jetzt hören wir den neuen Song.
Genau, du darfst ihn gerne noch ankündigen.
Was denkst du? Interessiert mich, was du denkst.
Was denkst du? Was ist das, was du fühlst? Das, was du wirklich fühlst? Was denkst du? Lass dich nicht drauf ein, dass du das Spiel von jemand anderem spielst. Mach dir dein eigenes Bild, lass dein nichts erzählen. Hör nur auf dein Bauchgefühl. Was denkst du? Oh, oh, oh. Was denkst du?
Frühstück mit Bier.